SRF 3.
Der gute alte Nachtzug. Die SBB überlegt, ihn wieder aus der Versenkung zu holen, möchte sich das Geschäft aber subventionieren lassen. Das Ende einer Technologie, die UKW-Antennen werden möglicherweise früher abgestellt als geplant. Die Panne bei Galileo, das europäische Satellitensystem, hat massive technische Probleme. Wir fragen, wie wirkt sich das aus? Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Der Greta Thunberg-Effekt ist allgegenwärtig und doch verzeichnen die Flughäfen gerade jetzt in der Ferienzeit regen Zulauf. Teilweise auch mangels Alternative, wenn es doch nur die guten alten Nachtzüge noch gäbe. Die SBB überlegt sich, wieder für mehr Nachtzüge einzusetzen. Gehört denn dem Nachtzug tatsächlich die Zukunft? Ich habe darüber mit Thomas Sauter, dem Leiter des Studienganges Verkehrssysteme an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, gesprochen und ihn gefragt, sollte man Nachtzüge tatsächlich wieder aus der Versenkung holen?
Aus meiner Sicht ist es die beste Lösung, wenn wir in Zukunft tatsächlich einen nachhaltigeren Fernverkehr anbieten wollen. Wir können uns bestimmt nicht weiter so bewegen, wie wir es aktuell machen, indem wir für noch so kurze Strecken in den Flieger steigen. Ich glaube, langfristig werden wir tatsächlich eher wieder auf der Schiene reisen müssen, auf der Flughöhe null, weil nur da können wir zu einigermaßen akzeptablen CO2-Emissionen von A nach B reisen. Und insofern könnte dem Nachtzugverkehr eine große Zukunft bevorstehen. Dafür müssen natürlich in Zukunft die Wettbewerbsbedingungen richtig sein.
Aber reicht denn die Schienenkapazität aus? Nachts fahren ja unglaubliche Mengen an Güterzügen auf den Schienen.
Da haben Sie recht. Also aktuell würden wir bestimmt ein Problem bekommen, wenn wir zu den Güterzügen, die ja auch mal mehr werden, noch dazu zusätzliche Nachtzüge ins Programm nehmen wollten. Aber ich bin mir sicher, das ist ein Problem, was sich lösen lässt. Also wir sehen jetzt schon die großen Anstrengungen, die die SBB treibt, ihr Streckennetz zu digitalisieren und auf die Art und Weise mehr Kapazitäten zu erreichen. Ich bin mir auch sicher, dass wir tatsächlich kreativ denken müssen. Also wenn wir wirklich wollen, wenn wir Nachtzüge im größeren Umfang aufs Netz bringen wollen, dann werden uns Dinge einfallen. Wir müssen nicht immer in die Knoten reinfahren, also tatsächlich bis in die Städte reinfahren, wo wir morgens ein Problem bekommen könnten, einfach mit dem Schienenpersonennahverkehr. Vielleicht fahren wir an irgendwelche lokalen Vorortbahnhöfe und lassen die Leute dort in den Nahverkehr umsteigen oder andere Dinge. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man den Nachtzugverkehr tatsächlich auf die Schiene zurückbekommen könnte, ohne dass wir riesige Probleme mit den Kapazitäten bekommen.
In der Schweizer Politik wird ja jetzt diskutiert, ob es allenfalls eine Subventionierung bräuchte der Nachtzüge. Was würden Sie dazu sagen?
Ich bin kein Freund von Subventionen, aus einem einfachen Grund. Es macht keinen Sinn, den Verkehr noch billiger zu machen. Genau dieser billige Verkehr hat dazu geführt, dass wir in den vergangenen Jahren immer mehr Verkehr gesehen haben und der Verkehr inzwischen einer der größten CO2-Emittenten überhaupt ist. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt mit Subventionen den Nachtzugverkehr künstlich billig zu machen, weil dann haben wir in Zukunft die gleiche Anzahl von Flugreisen wie bisher und obendrauf noch zusätzliche Nachtzugreisen. Dann ist fürs Klima aber nichts getan.
Also man kann sagen, solange man für 35 Franken nach Barcelona fliegen kann, werden Nachtzüge aber nicht rentieren.
Genau, solange wir sehr, sehr günstig durch die Gegend fliegen können, werden wir keine Chance haben, mit einem Nachtzugprodukt dagegen anzukämpfen. Es muss echte Preise, faire Wettbewerbsbedingungen im Verkehr geben. Nur dann haben wir eine Chance, dass der Nachtzugverkehr in Zukunft Flüge ersetzen kann und damit tatsächlich einen Weg zu finden, raus aus den sehr CO2-intensiven Verkehren von heute, rein in eine nachhaltige Verkehrszukunft.
Sagt Thomas Sauter, der Experte für Verkehrssysteme. Und nun in die Nachrichten zu Isabel Meissen. Und da geht es zuerst um das Atomabkommen mit Iran. Isabel, vielleicht ist es doch noch zu retten.
Ja, das hat auf jeden Fall der britische Außenminister Jeremy Hunt gesagt in Brüssel, wo die EU-Außenministerinnen und Minister heute über das Abkommen beraten und auch über die Spannungen zwischen den USA und Iran. Hunt hat gesagt, Iran sei noch nicht ganz so weit, eine Atombombe bauen zu können. Deshalb gäbe es noch ein Zeitfenster, um das Abkommen zu retten, aber es werde natürlich kleiner. Iran zieht sich schrittweise aus dem Abkommen zurück. Die USA als zweite entscheidende Akteurin haben sich längst verabschiedet. Das Atomabkommen ist nicht der einzige Brocken auf dem Tisch der EU-Außenministerinnen und Minister heute. Sie befassen sich auch mit Flüchtlingspolitik. Da geht es um die Frage, ob einige EU-Länder eine feste Anzahl von Migrantinnen übernehmen sollen, die über das Mittelmeer Europa erreichen. Der Vorschlag stammt von Deutschlands Außenminister Heiko Maas. Eine andere Variante bringt laut der Zeitung Corriere della Sera Italiens Außenminister Enzo Mauvero Milanesi ein. Er plädiert für einen fixen Mechanismus, der die Flüchtlinge innerhalb von Europa umverteilen würde.
Info 3 Mittag.
Wie hören Sie Radio? Über UKW, via DAB Plus oder im Internet? UKW aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr allzu lange. Die UKW-Antennen sollen früher abgeschaltet werden als ursprünglich geplant, schreibt die Sonntagszeitung gestern. Schon Mitte 2022 könnte Schluss sein mit UKW. Doch es gibt bei diesem Projekt noch einige Fragezeichen. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
UKW, Internet oder DAB+. Je ein Drittel der Radionutzung entfällt auf diese drei Verbreitungswege. 18% der Bevölkerung hören Radio nur über UKW.
Jene, die ausschließlich UKW hören, sind doch schon deutlich in der Minderheit.
Sagt dazu Manuel Kohlbrunner. Er ist Forschungsleiter bei der gemeinsamen Arbeitsgruppe von SRG und Privatradios, die die Umstellung auf Digitalradio in der Schweiz vorantreibt. Die althergebrachte analoge Ultra-Kurzwellentechnologie stößt schon lange an Grenzen. Die neuen digitalen Verbreitungswege bieten mehr Sendervielfalt. Deshalb will die Radiobranche in der Schweiz die UKW durch DAB Plus ersetzen. Bis spätestens Ende 2024, so lautet der gemeinsame Plan. Doch nun, so schreibt die Sonntagszeitung, könnte es schneller gehen. Möglicherweise schon Mitte 2022 könnte UKW abgestellt werden, wenn sich die Branche denn gemeinsam auf dieses Abschaltdatum einigen könnte. Früher als geplant abzustellen, wäre einerseits im Interesse der Radiobranche, weil sie dann nicht länger zwei parallele, teure Sendernetze aufrechterhalten müsste. Dagegen spricht andererseits die Angst, Radiohörerinnen und Hörer zu verlieren, wenn man UKW abstellt, bevor genügend Leute auf digitalen Empfang umgestellt haben.
Diese Entwicklung verläuft auch nicht so schnell. Es kann also davon ausgegangen werden, dass wenn dann dieser Empfangsvektor abgestellt wird in den nächsten Jahren, dass ein bestimmter Teil der Bevölkerung betroffen wird und sich ein neues Gerät anschaffen muss.
Sagt Publikumsforscher Kohlbrunner. Ein Dilemma also. Stellt man die UKW zu früh ab, dann verliert man Publikum. Wartet man zu lange, dann warten auch die Menschen, bis sie sich dann doch noch zum Kauf eines digitalen Empfangsgeräts entschließen. Bisher hat in Europa erst Norwegen diesbezügliche Erfahrungen gemacht. Norwegen stellte Ende 2017 die UKW ab. Daraufhin ging die Radionutzung deutlich zurück. Inzwischen aber hat sich die Nutzung wieder auf das Niveau vor der UKW-Abschaltung eingepegelt. Mit anderen Worten, als die UKW-Sender tatsächlich abgeschaltet wurden, stand ein Teil des norwegischen Publikums ohne Radioempfangsgerät da. Erst mit der Zeit kauften sich auch diese neue Geräte und gewöhnten sich an die neue Art der Radionutzung.
Info 3 Mittag.
Es ist ein milliardenschweres Prestigeprojekt, das europäische Satellitennavigationssystem Galileo. Am Wochenende kam es zu einer Störung. Das System hat nur noch halbpatzig funktioniert. Das Problem liege bei den Bodenstationen, heißt es bei den Betreibern. Hunderte von Experten arbeiteten fieberhaft an der Behebung des Problems. Ich bin jetzt verbunden mit Christian von Burg von der Wissenschaftsredaktion. Christian, um was geht es da? Geht es um eine richtig große Panne oder passieren solche Pannen halt ab und zu?
Ja, ich würde schon sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr große Panne. Es ist ein regelrechtes PR-Desaster. Seit Freitag letzte Woche gibt es ernsthafte Probleme. Das dauert jetzt also schon fast 3 Tage. Das ist schlecht fürs Image der Europäischen Raumfahrtsbehörde, an der ja auch die Schweiz beteiligt ist, weil die 26 Galileo-Satelliten, die über unseren Köpfen dahinjagen auf knapp 24.000 Kilometern Höhe, die sind ja als Alternative gedacht auf das amerikanische System, das Global Positioning System, GPS. Und GPS ist eben letztlich vom amerikanischen Militär gesteuert und kann im Ernstfall dann auch abgeschaltet werden. Dann hat man einfach die Orientierung der restlichen Welt weg. Deshalb hieß es bisher immer, setzt auf die europäische Lösung, setzt auf Galileo. Jetzt diese riesige Panne, das ist wirklich schlecht.
Braucht denn die Welt beide Systeme, also Galileo und GPS?
Ja, in einer idealen Welt, in einer immer friedlichen Welt braucht es das nicht. Da würde ein System genügen. Aber diese Satelliten sind mit den zahlreichen Anwendungen unterdessen so wichtig, so zentral geworden für uns alle, dass eigentlich alle Großmächte sich rüsten und auf eigene Systeme setzen. Auch die Chinesen mit Baidu, die Russen mit GLONASS und eben die Europäer mit Galileo. Und die Europäer, das muss man sagen, haben unterdessen auch militärische Applikationen dafür entwickelt.
Bereits der Start von Galileo, der war ja harzig. Wenn denn das System wieder läuft, kann es dann auch genutzt werden?
Ja, ja, schon, das schon. Es funktioniert eigentlich jetzt schon seit 2,5 Jahren. Und das heißt, die Ortung auf dem Boden, die wurde auch besser mit jedem Satellit, der neu ins System kommt. Weil in friedlichen Zeiten, also jetzt, da arbeiten die Systeme zusammen. Also die Amerikaner, die Europäer, die Russen und die Chinesen. Ein modernes Handy, das ihnen den Weg weist, zum Beispiel im Wallis, wenn man unterwegs ist in den hohen Bergen. Da ist man froh um jeden Satelliten, der da oben ist. Es wird immer genauer. Und langfristig ist natürlich schon die Hoffnung, dass es wieder besser läuft. Es gab zwar immer wieder Probleme, auch mit den Atomuhren aus der Schweiz, die in den Galileo-Satelliten eingebaut sind. Das ist einfach ein komplexes System und was mal oben ist, kann nicht mehr repariert werden. Wobei man muss sagen, jetzt sind es ja Probleme auf der Bodenstation. Ohne die geht es eben auch nicht. Und deshalb ist die Hoffnung groß, dass man jetzt alles wieder in den Griff bekommt.
Besten Dank für diese Auskünfte. Das war Christian von Burg von der Wissenschaftsredaktion. Und mit irdischen Problemen geht es hier weiter. Warum Schweizer Bibliotheken jeden Monat tausende Bücher an Google übergeben, das weiß meine Kollegin Isabel.
Genau. Die Universitätsbibliothek Bern und die Zentralbibliothek Zürich sowie auch noch weitere Bibliotheken, die arbeiten mit dem Internetkonzern zusammen, um historische Bücher und Texte zu digitalisieren. Bei der Uni Bern geht es um 100.000 Bücher aus den Jahren 1700 bis 1900 und bei der ZB Zürich zum Beispiel um 70.000 Texte aus demselben Zeitraum. Sie sollen auf Google Books digital für alle zugänglich gemacht werden. Google holt deshalb in nächster Zeit jeden Monat neue Schriften ab und scannt sie dann ein. Und jetzt noch Sport, beziehungsweise eben gerade nicht Sport. Nach dem Sieg der algerischen Fußballnationalmannschaft im Halbfinale des Afrika-Cup ist es in Frankreich, wo der Match eben gar nicht stattfand, zu Gewalt gekommen. In Paris und Marseille sind Anhänger der Nazi, der früheren französischen Kolonie und die Polizei aneinander geraten. In Lyon wurden Dutzende Autos angezündet. Insgesamt seien bis heute Morgen 282 Verdächtige vorläufig festgenommen worden, sagt das Innenministerium. Und noch das sportliche: Algerien hat beim Afrika-Cup in Ägypten gegen das Team Nigerias gewonnen und hat damit den Final des Turniers erreicht. Die Börsendaten beziehen wir von SIX. Der Swiss Market Index liegt bei 9.763 Punkten im Moment, ist unverändert im Vergleich zum Vortag. Den Euro gibt es für 1 Franken 10,82 und den Dollar für 98 Rappen 23. An der Wetterfront wird es freundlicher. Am Nachmittag ist es zum Teil sogar sonnig, in den Bergen noch lokal nass. Morgen scheint dann oft die Sonne und auch die Temperatur wird gefühlt wieder sommerlicher mit 25 bis 28 Grad.
Und das war Info 3. Das Team heute: Isabel Meissen, Mario Sturni und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.